Und nun gucken wir nochmal in eine sich weiter eskalierende Entwicklung im Nahen Osten. Es ist krass. Es ist wirklich jeden Tag, wo wir uns mit diesem Blick weiß ich gar nicht, wie man das noch beschreiben soll, in diese Eskalationszone, wenn wir da reinschauen, wird es immer schlimmer. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Wir haben erst vor 2-3 Tagen einen Artikel dazu gelesen. Israel ist mit einer Bodenoffensive in den Libanon eingedrungen und es ist unfassbar. Der Einmarsch in den Libanon soll die Hezbollah zurückdrängen. Israel ist gut darauf vorbereitet und militärisch überlegen. Dennoch bleibt eine große Unsicherheit. Örtlich begrenzt und gezielt, so beschreibt die israelische Armee ihre Bodenoffensive im Libanon. In der Nacht schickten sie Truppen über die Grenze, um terroristische Ziele und Infrastruktur der Hezbollah im Südlibanon anzugreifen. Unterstützt durch Luftangriffe auf militärische Ziele in der Region. Der Einmarsch ins Nachbarland soll nur vorübergehend sein, heißt es beim Militär. Das Ziel sei vorerst, etwa 5 Kilometer auf libanesisches Gebiet vorzudringen, um die grenznahen Stellungen und Waffenverstecke der Hezbollah-Miliz zu zerstören. Die Entscheidung über eine umfassende Offensive soll noch nicht gefallen sein. Gefährlich genug ist auch die kleinere Variante. Die Hezbollah selbst äußerten sich zunächst kaum zum Einmarsch israelischer Truppen, bestritten sogar, dass israelische Soldaten eingedrungen seien. Auf eine Offensive sei man vorbereitet, hatten sie zuvor jedoch mehrfach beteuert. Tatsächlich hat die Miliz in den vergangenen Jahren viele Stellungen im Süden des Landes angelegt, die vor allem für die Abwehr von Panzern und Bodentruppen gedacht sind. Die Hezbollah verfügt auch über ein breites Arsenal von Antipanzerwaffen. Unmittelbar reagierte sie auf die israelische Operation mit erneuten Raketenangriffen, unter anderem auf Tel Aviv. Der Einmarsch erfolgte nach Angaben des israelischen Militärs auf der Grundlage präziser Geheimdienstinformationen. Eine Garantie für den Erfolg selbst einer solchen begrenzten Operation ist das nicht. Zwar haben die Israelis in den vergangenen Wochen bei ihren Angriffen auf die Ziele im Libanon gezeigt, dass sie über eine ausgezeichnete Aufklärung verfügen, also sehr gut wissen, wo Bunker und Stellungen der Hezbollah liegen. Selbst tief liegende Bunker konnten sie so sprengen. Das Vorgehen gegen die feindliche Miliz scheint also gut vorbereitet zu sein. Dennoch besteht für die israelische Bodentruppen ein erhebliches Risiko. Schon im Krieg 2006 hat die Hezbollah gezeigt, wie schwer sie zu bekämpfen ist. Israel konnte die Miliz vorübergehend erheblich schwächen. Letztlich aber triumphierte sie. Auch damals nahmen israelische Panzer die Stellung der Hezbollah im Süden des Libanons unter Beschuss. Die Luftwaffe flog Angriffe auf den Flughafen in Beirut und die Infrastruktur im gesamten Land. Die Hezbollah überzog den Norden Israels mit Raketen. Nach nur 33 Tagen beendete ein Waffenstillstand den Krieg. Die Truppen zogen sich zurück und die Hezbollah feierte, was sie als Sieg verstand. 163 Tote auf israelischer Seite, fast 1200 im Libanon, wo im Süden viele Dörfer in Trümmern lagen. Heute kämpft die Hezbollah sicher unter anderen Voraussetzungen als 2006 noch. Die Miliz ist erheblich geschwächt, fast ihre gesamte Führung ist bei israelischen Luftschlägen getötet worden. Vor allem der Tod ihres Anführers Hassan Nasrallah am vergangenen Freitag war ein schwerer Schlag. Und bei den ausgeprägten Angriffen der vergangenen Tage konnten die israelischen Luftwaffen sicher auch viele Waffenlager und Stellungen treffen. Aber gerade leichte Waffen wie Maschinen- und Scharfschützengewehre, Granatenwerfer und Panzerfäuste, die für einrückende Soldaten gefährlich sind, dürfte die Miliz noch in großer Zahl zur Verfügung haben. Zudem soll die Hezbollah viele Tunnel angelegt haben, ähnlich der Hamas im Gazastreifen. Dort haben unterirdische Verbindungswege, Lager und Werkstätten der israelischen Armee erhebliche Probleme bereitet. Lange boten sie den Terroristen Schutz und Möglichkeiten zur Flucht, noch dazu mitten unter Zivilisten. Die Offensive Israels war deshalb ein heikles Unterfangen, das nach fast einem Jahr längst nicht siegreich abgeschlossen ist. Was der Hezbollah fehlt, sind dagegen die Mittel zur Flugabwehr. Sie kann lediglich langsame Drohnen und tief fliegende Hubschrauber abwehren. Gegen die Jets des israelischen Militärs hat sie keine Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Deswegen müssen ihre Kämpfer immer wieder Deckung suchen, wenn sich Flugzeuge nähern. Israel nutzt diese Schwäche. Die Bodentruppen werden aus der Luft geschützt. Dazu hilft die Artillerie den vorrückenden Panzern und Soldaten. Warum das Risiko eingehen? Militärsprecher Daniel Hagari ging am Morgen sogar so weit zu behaupten, die Hezbollah habe sich in den libanesischen Dörfern entlang der Grenze auf eine Invasion nach dem Vorbild der Hamas am 7. Oktober vorbereitet. Das wird sich wohl kaum schnell erhärten lassen, wenn es keine Propaganda sein sollte. Als Ziel der Angriffe auf die Miliz hatte Israels Premier Benjamin Netanyahu jedenfalls von Beginn an die Sicherheit der israelischen Bevölkerung im Norden ausgegeben. Wegen des andauernden Raketenbeschusses waren viele Ortschaften nahe der Grenze evakuiert worden. Zehntausende Israelis mussten die Region verlassen. Bei der Bodenoffensive konzentrierte man sich nun vor allem auf Dörfer. die eine, Zitat, unmittelbare Gefahr für die israelischen Gemeinden im nördlichen Israel darstellen, teilte das Militär mit. Die Informationen sind bislang spärlich. Begonnen hat die Operation aber offenbar im Nordosten Israels. Dort hatte die Armee zuvor in den drei Grenzorten Matulia, Misagaf Am und Kfar Giladi eine militärische Sperrzone eingerichtet. Konkret wollen die Israelis offenbar erreichen, dass sich die Hisbollah im Libanon wieder hinter den Litani-Fluss zurückzieht, was sie per UN-Resolution ohnehin müsste, und so eine Pufferzone schaffen, die das Grenzgebiet entlastet. Das erscheint angesichts der militärischen Überlegenheit der israelischen Truppen durchaus möglich. Vernichtend geschlagen wäre die Miliz so sicher immer noch nicht. Und die Gefahr, dass die begrenzte Operation unkontrolliert zu einem langen Krieg eskaliert, bleibt ohnehin bestehen. Trotz aller Vorbereitungen und Aufklärung. Was ich an dieser Stelle ganz interessant finde, ist diese kleine Information, UN-Resolution. Denn das letzte Mal, als es eine UN-Resolution oder da Bedenken gab, dass man beispielsweise Siedlungsaktivitäten einschließen soll, da hat man ziemlich drauf geschissen. Jetzt auf einmal, in diesem Moment, ist das wieder relevant. Aber die Entwicklung, zumindest für euch, es eskaliert weiter. Also mittlerweile, Israel ist förmlich über den Gazastreifen planiert. Und wenn sie das jetzt über den Süden des Libanons machen, ach du Scheiße. Dazu gibt es noch eine Information, die von den Vereinigten Staaten von Amerika eingestreut wurde. Die wollte ich euch zusetzen, die kommt von der Zeit als Zusatz. Israel sieht sich auf mögliche iranischen Raketenangriffe vorbereitet. Israel hat auf die Warnung der USA vor einem iranischen Raketenangriff mit demonstrativer Gelassenheit reagiert. Die israelischen Luftverteidigungssysteme seien auf einen solchen Angriff eingestellt, sagte der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Daniel Hagari, bei einer im Fernsehen übertragenen Lagebesprechung. Derzeit sei jedoch keine Bedrohung zu erkennen. Israel und seine Verbündeten seien in höchster Bereitschaft und jeder Angriff aus dem Iran werde Auswirkungen haben. Das heißt, die amerikanischen Verbündeten haben diesbezüglich eine Warnung ausgesprochen, dass der Iran jetzt mitmischen könnte. Aktiv. Was für ein Fiebertraum. Der neue französische Premierminister Barnier hat in einer Regierungserklärung Maßnahmen zur Verringerung des Haushaltsdefizits angekündigt. Die massiven Schulden belasten kommende Generationen und schwächen Frankreichs Rolle in Europa, sagte Barnier vor der Nationalversammlung in Paris. Ziel seiner Regierung sei es, die Neuverschuldung bis zum Jahr 2029 auf 3% des Bruttoinlandsprodukts zu reduzieren. Dazu beitragen sollten vor allem große Unternehmen und die wohlhabendsten Bürger des Landes, betonte Barnier. Der konservative Politiker und ehemalige EU-Kommissar war Anfang September von Präsident Macron zum Regierungschef ernannt worden. Barniers Mitte-Rechts-Regierung verfügt in der Nationalversammlung allerdings nicht über eine absolute Mehrheit. Vertreter des Linksbündnisses, das aus den Wahlen im Juli als stärkste Kraft hervorgegangen ist, kündigten bereits einen Misstrauensantrag an. Die Neuverschuldung bis 2029 auf 3% zu drücken und dafür die Unternehmen und wohlhabendsten Bürger des Landes zu akquirieren, das begrüße ich. Das klingt nämlich nicht danach, als würden die das Bürgergeld abschaffen oder Maßnahmen ergreifen, die sich an sozial Schwachen bedienen. Ob das dann tatsächlich der Realität entspricht, das lässt sich nicht sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt muss man aber wissen, die Verschuldungsquote von Frankreich liegt bei 113. Die Schuldenstandquote. Das ist mit Frankreich eins der Länder, die sich extrem schlecht positionieren. Schlechter ist nur noch Spanien und Griechenland. Ja? Erderwärmung. Bund legt Strategie vor, Deutschland soll sich für die Erderwärmung rüsten. Die Bundesumweltministerin Lemke hat die erste Regierungsstrategie zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt. Die Grünen-Politikerin sagte in Berlin, die Strategie trage dazu bei, Ökologie, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland auf die Folgen der Erderwärmung vorzubereiten. Zu den aufgeführten Maßnahmen gehöre etwa der Schutz von Menschen vor Hitze, mehr Grünflächen in den Städten sowie bessere Alarmsysteme bei Unwetterereignissen. Die meisten Maßnahmen soll bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden. Der Entwurf wurde von mehreren Bundesministerien gemeinsam erarbeitet und soll demnächst vom Kabinett beschlossen werden. Rechtliche Grundlage ist aktuell seit Juli geltende Klimaanpassungsgesetz. Es verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, sich mit den Folgen des Klimawandels auseinanderzusetzen. Darunter extreme Wetterereignisse wie Stürme, Starkregen und Hitzewellen. Und was das angeht, hatten wir ja jetzt zuletzt in Deutschland zumindest ein bisschen Glück. Hattet ihr ein bisschen Glück? Denn das Unwetterereignis bezüglich Starkregen und Überschwemmungen hat Österreich, Tschechien und Polen getroffen. Da ist Deutschland glimpflich davongekommen. Ja? Warum das BKA-Gesetz gegen die Verfassung verstößt? Das BKA-Gesetz gibt den Polizeibehörden mehr Kompetenzen bei der Verfolgung schwerer Straftaten. Doch dabei ist der Gesetzgeber zu weit gegangen. Zwei Vorschriften verstoßen gegen die Verfassung. Geklagt hatten unter anderem Rechtsanwältinnen und Fußballfans. Unter ihnen ist eine Frau, die in München Fanarbeit macht und regelmäßig Kontakt zu gewaltbereiten Fangruppen hat. Sie kritisiert, dass die Polizeibehörden nach dem Bundeskriminalamtsgesetz, BKA-Gesetz, zu viele Daten von zu vielen Menschen speichern dürfte und dies auch zu lange tut. Das Bundesverfassungsgericht hat den Klägern nun zum Teil Recht gegeben. Einige der Vorschriften seien verfassungswidrig, so der Gerichtspräsident Stefan Habart, Vorsitzender des ersten Senats. Man habe entschieden, Zitat, dass zwei der angegriffenen Normen teilweise mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung unvereinbar seien. Konkret geht es nun um zwei verschiedene Vorschriften im BKA-Gesetz, die gegen das Grundgesetz verstoßen. Nach § 45 darf das Bundeskriminalamt Kontaktpersonen von mutmaßlichen Terroristen heimlich überwachen. Davon betroffen könnten beispielsweise Rechtsanwälte sein, die aus rein beruflichen Gründen mit Verdächtigen und deren Bekanntenkreis zu tun haben. Die Überwachungsbefugnis des Bundeskriminalamts ging hier zu weit, so Gerichtspräsident Habart. Zitat, richten sich heimliche Überwachungsmaßnahmen lediglich gegen Kontaktpersonen aus dem Umfeld der verantwortlichen Person, muss eine spezifische individuelle Nähe der Betroffenen zu der aufklärenden Gefahr hinzutreten, erläuterte der Jurist. Zitat, diese Anforderung genügt § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 BKA-Gesetz bereits hinsichtlich der notwendigen Gefährennähe der in Bezug genommenen verantwortlichen Personen nicht. Bei der zweiten Vorschrift, die das Verfassungsgericht beanstandet hat, geht es um Daten von Beschuldigten, die vom Bundeskriminalamt nach § 18 des BKA-Gesetzes gespeichert und weiterverarbeitet werden. Auf diese Daten haben auch die Polizeibehörden der Länder Zugriff. Auch diese Regelung gehe zu weit, so die Richterinnen und Richter. Konkret geht es dabei um Daten von Beschuldigten, bei denen man davon ausgeht, dass sie in Zukunft straffällig werden könnten. Halber Minority Report. Das Bundesverfassungsgericht kritisiert, dass die Voraussetzungen von Speicherung von Daten nicht streng genug sind. Es spricht hier von einer Speicherschwelle, die höher angelegt werden müsse. Oder wie Habart es formuliert, Zitat, bei der Speicherung von Daten für die Verhütung und Verfolgung vom Speicherzweck erfassten Straftaten muss die Speicherschwelle eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür vorsehen, dass die Betroffenen eine strafrechtlich relevante Verbindung zu möglichen Straftaten aufweisen werden und gerade die gespeicherten Daten zu deren Verhütung und Verfolgung angemessen beitragen können. Außerdem kritisiert das Verfassungsgericht, dass nicht geregelt sei, wann die Daten gelöscht werden. Es fehle, so Gerichtspräsident Habart, an einem, Zitat, hinreichenden ausdifferenzierten Regelungskonzept zur Speicherdauer. Das heißt, dass der Gesetzgeber genau Vorgaben hätte machen müssen, wie lange die Daten gespeichert werden dürfen. Nach dem Urteil hat der Gesetzgeber bis Ende Juli nächstes Jahres Zeit, die Vorschriften zu ändern. Für die Leute, die interessiert sind am Aktenzeichen, ist 1BVR1160/19. Das steht hier mit drin. Na klar, falls ihr in die Akten mal reingucken wollt. Altersvorsorge. Mit dem neuen Lindner Depot zum Millionär werden? Der Finanzminister möchte das ETF-Sparen mit Steuerzuschüssen fördern und argumentiert, man könne damit bis zum Rentenalter 1 Million Euro zusammenkommen. Stimmt das? Fragen und Antworten zum neuen Altersvorsorgedepot. Trotz ETF-Hype sparen die meisten Deutschen am liebsten weiterhin mit Bargeld. Entschuldigung, das war mir nicht klar. Du kannst mit Bargeld nicht sparen, besonders wenn es Inflation... Was? Okay, nevermind. Dem Girokonto und Versicherungsprodukten. Finanzminister Christian Lindner will das ändern und den Deutschen endlich Aktien für die Altersvorsorge näher bringen. Wer einen Sparplan aufsetzt, kann künftig einen staatlichen Bonus dafür bekommen. Das sogenannte Altersvorsorgedepot ist bislang ein Referentenentwurf, der noch von der Regierung und dem Bundestag beschlossen werden muss. Geht es nach Lindner, tritt die Reform im Januar 2026 in Kraft. Die Kosten für den Staat liegen laut Entwurf bei rund 500 Millionen Euro pro Jahr. Wie soll die staatliche Förderung denn aussehen? Der Staat gibt maximal 600 Euro pro Jahr dazu, wenn man 3.000 Euro investiert. Das entspricht einem monatlichen Sparplan von 250 Euro, der mit der Subvention auf 300 Euro steigt. Berufsanfänger, Geringverdiener und Eltern sollen noch etwas großzügiger gefördert werden. Welche Investments erlaubt die Altersvorsorge? Anleihen, ein ETF-Sparplan, Aktien oder aktive Fonds, der Sparer hat die Auswahl. Nur Zertifikate, Kryptowährungen und ähnlich riskante Produkte sind nicht zugelassen. Wie kommt man an das Geld? Das Altersvorsorgedepot hat ein Schloss. Erst von 65 Jahren an kommt man an das Geld. Und auch dann ist es so gedacht, dass man sich Ersparnisse wie bei dem ETF-Auszahlplan regelmäßig ausschütten lässt. Die Auszahlung läuft 20 Jahre lang. Nach dem 85. Geburtstag kann man die Auszahlung weiterlaufen lassen oder mit dem Geld machen, was man will. Können Sparer mit dem Staatsdepot wirklich Millionär werden? Das hat Finanzminister Lindner gesagt. Für junge Sparer ist diese Prognose optimistisch, aber nicht völlig unrealistisch. Wer vom 20. Geburtstag an Monat für Monat die volle Summe einzahlt und die maximale Förderung erreicht, braucht eine jährliche Rendite von rund 7%, um mit 65 die Million zu knacken. Die erforderliche Rendite liegt etwas über dem, was der vermutlich bekannteste breit investierte Index der MSCI World seit den 1970ern im Jahresdurchschnitt erreicht hat. Berücksichtigt man, muss man zudem die Kosten, auch wenn die für ein ETF relativ gering sind. Außerdem müssen Erträge aus dem Altersvorsorgedepot wie alle Kapitalerträge auch versteuert werden. Zur Verfügung steht netto also weniger Geld. Nicht vergessen sollte man beim Blick in die Zukunft ebenfalls die Inflation. 1 Million Euro verlieren bei einer jährlichen Inflation von 2% in 45 Jahren mehr als die Hälfte der Kaufkraft und entspricht einem Vermögen von heute rund 400.000 Euro. Ein Millionär im Jahr 2069 kann sich also deutlich weniger leisten als ein Millionär heute. Wie erschwinglich ist die Förderung? Das Altersvorsorgedepot kann die breite Masse der Gesellschaft erreichen. Um den höchsten staatlichen Zuschuss zu bekommen, muss man 250 Euro pro Monat zahlen. Bei der durchschnittlichen Sparquote von 10% oder einer etwas höheren Quote von 15% entspricht das einem Nettoeinkommen von rund 1.700 bis 2.500 Euro. Auch Selbstständigen soll das Altersvorsorgedepot offenstehen, kündigte Lindners parlamentarischer Staatssekretär Florian Tonka an. Was sagen denn jetzt die Verbraucherschützer? Nils Neuhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist nicht beeindruckt. Zitat: Der Gesetzesentwurf löst die Probleme im Markt der privaten Altersvorsorge nicht, sagt er. Sparer bräuchten vor allem eine bessere Beratung, weil die Finanzanbieter ihnen nicht das für sie beste Produkt verkaufen. Mit staatlicher Förderung oder nicht, verkauft wird nun das, was Provision bringt, sagt Neuhauser. Zitat: Wem bislang schon überteuerte, unrentable Policen fürs Alter verkauft werden, dem wird auch weiterhin kein günstiges, bedarfsgerechtes ETF-Depot verkauft werden, weil das keine Provision bringt. Wer schon jetzt einen ETF-Sparplan habe, könne die staatliche Förderung aber natürlich gut mitnehmen. Neuhauser stößt sich aber daran, dass es auch möglich ist, staatlich gefördert nur in ein oder zwei Aktien zu investieren, also nicht breit zu streuen. Er spricht von einer, Zitat, Rente mit Implosionsgefahr. Wer etwa alles auf Wirecard setzt, hat beim Untergang der Firma alles verloren. Das Totalverlustrisiko von Einzelaktien kann man ganz einfach durch Diversifikation eliminieren oder durch Kombinationen mit ETFs reduzieren. Risiko auf dem Kapitalmarkt gehört dazu. Aber der Staat trägt eine Verantwortung dafür, was er fördert, sagt der Verbraucherschützer. Zitat: Wenn jetzt Finfluencer Kurse zum Investieren in Einzelaktien für die Rente verkaufen, dann muss man so einen Unsinn nicht auch noch staatlich fördern. Ja, also alles in allem, da muss man mal, ich versuche mal so objektiv zu sein, auch wenn ich wirklich Christian Lindner verachte. Also wirklich. Man kann mir nicht sagen, dass ich hier in irgendeiner Form pro Christian Lindner ausgelegt bin. Ich finde den, der Typ ist also wirklich eine Flachzange. Alles in allem ist das eine nette Idee, wenn man kontrolliert, dass Menschen, die das nutzen, das diversifiziert nutzen. Wenn das eine Subventionierung von Solo-Aktien wird, dann ist das nicht so geil. Never put your eggs in one the basket oder so, ne? Hieß es ja damals. Also nicht alles auf eine Karte setzen. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Problem ist, jemand, der im Monat nicht 250 Euro übrig hat, und da gibt es unzählige Menschen, kann dieses Programm nicht nutzen. Wenn du nicht 250 Euro hast, bist du raus. Ne? Das ist dann vielleicht nicht so gut. Auch wenn die Förderung für Leute, die weniger Geld haben, oder die größere Förderung für Leute, die weniger Geld haben, eine gute Idee ist. Das ist alles... Es ist noch nicht alles so gut. Es ist noch nicht alles so gut. Nichtsdestotrotz, das waren die Nachrichten. Mehr habe ich heute gar nicht. Reicht ja auch.